Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Sie glaubt an Gesundheit durch Alltag, Achtsamkeit und ein gutes Leben im Gleichgewicht. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Er glaubt an Gadgets, Daten, Innovationen und dass Technologie der Schlüssel zur Langlebigkeit ist. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd. Der Health, Tech und Longevity Podcast. Powered by Years, Europas modernster Longevity-Klinik. Und Performula, den ärztlich formulierten, hyperpersonalisiertesten Premium-Supplements.
Willkommen zur zweiten Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin Anne.
Und ich bin der Thorn. Und heute sprechen wir über die Grundlagen von Longevity. Manche Leute sprechen von den 6 magischen Säulen der Langlebigkeit. Andere sprechen von 4. Und dem werden wir heute mal genauer angucken. Was sind die Basics, die man kennen muss, um ein schönes, gesundes und vielleicht langes Leben zu leben? Aber was wir vielleicht nochmal so vorweg schieben können, ist einmal nur ganz kurz zu erklären, was ist das überhaupt, ein biologisches Alter? Und wie kann das sein, dass ein biologisches Alter sich vom chronologischen Alter unterscheidet?
Genau, du hast ja schon gesagt, das chronologische Alter ist eigentlich, wenn wir in deinen Pass gucken würden, dann sehen wir jetzt kalendarisch, wann du geboren bist. Und das ist ja relativ leicht abzulesen. Willst du uns das eigentlich verraten?
Ich bin wunderbare 39, was überhaupt nicht die Erklärung dafür ist, dass ich qua Pre-Life-Midlife-Crisis, ja, auf einmal in Themen wie Longevity reindive. Das hat keinerlei Korrelation. Ja, ich bin einfach so 39 und werde, ja, können wir auch später nachüber sprechen, dann ist nächstes Jahr 40, Jahrgang 86.
Okay, und ja, du? Vielen Dank für die Offenheit.
Wie alt bist du?
Ich bin 35.
Nein.
Ja.
Doch.
Noch keine Midlife-Crisis.
Okay.
Genau, aber jetzt haben wir ein
gutes 17 Abschlüsse an 14 Universitäten.
Ja, das sagst du. Genau, das chronologische Alter, wie gesagt, ist ja relativ straightforward und das biologische kann sich unterscheiden. Ich muss irgendwie immer so dran denken an diesen Begriff vom Voraltern, ein vorgealterter Patient. Das ist natürlich nicht das, was wir in der Longevity haben wollen. Das ist auch keine schöne Bezeichnung, aber da fällt einem doch manchmal so ein, wenn Menschen irgendwie ein bisschen älter aussehen, als sie eigentlich so sind.
Ja, das kenne ich immer, wenn man so Leute anguckt, dann kriegt man deren Alter mit, ja. Und man denkt, okay, der sieht aber aus wie 50, ne?
Genau, also das fällt mir irgendwie so spontan gerade dazu ein. Aber wenn wir das biologische Alterns anschauen, damit meinen wir eben das Alter unseres Körpers, unserer Organe, unserer Zellen. Und das kann sich schönerweise vom chronologischen Alter unterscheiden. Sonst wird irgendwie dieser ganze Longevity-Gedanke auch gar nicht so viel Sinn machen, ne? Wenn wir nicht das Gefühl hätten, okay, das können wir beeinflussen. Und zwar vor allem durch unseren Lebensstil, ne?
Ich habe das Ziel, dass mein biologisches Alter an dem Tag, wo ich chronologisch 40 bin,
ja,
30 sein wird.
Also ich bin ja auch ein Freund von smarten Zielen, aber willst du nicht nochmal ein bisschen realistisch anpassen? Das ist auch...
Was möchtest du mir sagen?
Nichts, also ja kein Vorwurf. Ich denke eher, auch um das so realistisch abzubilden, dass das ganz schön ambitious ist und vielleicht auch nicht ganz machbar. Der Körper braucht ja auch ein bisschen Zeit, ne?
Okay, wir können ja gucken, wie sich das über die nächsten Monate entwickelt.
Ich bin vorsichtig zurückhaltend, aber gut.
Ey, im Marketing und im Business und im Unternehmertum sagen wir immer, ne, denk groß, kleiner wird's von alleine. Ja. Wenn es jetzt nicht genau so sein sollte, werde ich bis dahin hoffentlich, und du hast es ja schon gesagt, sollte jetzt nicht mein Trostpflaster sein, aber es geht ja um die Entwicklung, den Trend.
Genau, den Trend. Ne, das ist generell vielleicht bei Daten, wenn man mit Daten arbeitet, einfach nochmal ein guter Hinweis, ne, dass man sich nicht mit seinem Partner, Partnerin, Freund, Freundin vergleichen sollte. Das gibt es ja bei vielen Schlaftrackern oder so, dass manche Leute sagen, meine Herzratenvariabilität, mein Puls, meine Tiefschlafphase und. Ist aber anders als bei anderen und ich empfehle wirklich immer ganz individuell zu gucken. Beim Blutzucker übrigens auch, ne? Da geht es um Trends und nicht um Benchmarking von Daten. Und deswegen gucken wir uns deine auch dann nur in dir individuell an.
Aber ein bisschen links und rechts darf man schon gucken, wie andere das machen.
Ach, ey, ja.
Wirklich so, ne? Immer wenn ich mein Armband alter poste auf Social, kriege ich 5 Screenshots von anderen Leuten, die ihrs zeigen. Oh Gott, das hört sich alles so männlich, maskulin, toxisch an. Ja,
ich lasse das einfach so stehen.
Okay. Ich hab's selber gemerkt.
Also ich würde ja sagen, Longevity-Buddies sind gut.
Okay.
ne, an positive Verstärkung. Ich habe ja letztes Mal schon versucht, über soziale Beziehungen zu reden. Klar darf man irgendwie sich austauschen, aber auch ein Learning ist, dass personalisiert der eigene Körper ganz individuell ist in dem, was er braucht, wie er sich ernähren sollte, wie das Schlafbedürfnis ist. Deswegen macht es einfach gar keinen Sinn, sich da zu vergleichen. Ich finde das total entlastend zu sagen, that works for me, und für wen anders klappt einfach was anderes.
Das sehe ich ein. Ich höre das auch, und diese Journey von uns beiden ist ja auch, ne, dass wir uns aneinander angleichen. Aber es gibt ja trotzdem, oder ich habe in der...
Angleichen?
Annähern? Nicht? Nein?
Also,
okay, gut.
Ich weiß,
okay,
was du meinst mit angleichen.
Nur eine Seite, kompromissfrei. aber ich habe in der gewaltfreien Kommunikation gelernt, man sagt ja nicht aber, man sagt ja gleichzeitig. Gleichzeitig gibt es ja, und ich versuche gerade eine Brücke zu bauen,
ja,
gleichzeitig gibt es ja universelle Erfolgsgeheimnisse.
Mhm.
Ja, wir sprechen von den Pillars von Longevity.
Ja.
Ich habe mir gedacht, das sind 4, aber jetzt habe ich gelernt, das sind 6, ja. Indem du, ich sag mal, ein nachhaltig gesundes Leben gestalten kannst, mhm, ja. Willst du einmal kurz für die Zuhörer und die Zuhörerinnen diese Säulen mal so top-line, top-down-mäßig, ja, halt beschreiben?
Genau, also ich beziehe mich eben immer auf 6 Säulen der Lebensstilmedizin, der Lifestyle Medicine, und die können wir genauso für die Longevity nutzen.
Mhm.
Es sind manchmal Begriffe, die sich ein bisschen unterscheiden, können wir nachher nochmal diskutieren, was du so im Kopf hattest. Aber letztlich sprechen wir immer erstens, wie ernähre ich mich? Also die Ernährung,
mhm,
das Thema Bewegung, ne, da sage ich explizit Bewegung und nicht Sport, ne, weil auch Alltagsbewegung, eben auch Treppensteigen, Hausarbeit etc. auf jeden Fall dazu zählt.
Mit Stromschlägen oder ohne Gott?
Ganz normales Leben, Thoran, ganz normales Leben.
Okay.
Dann das Thema Stressmanagement, also mentale Gesundheit können wir es auch nennen, diese Säule, aber Stress und Umgang damit ist auf jeden Fall die 3. Säule. Natürlich unser aller Lieblingsthema Schlaf. Schlaf und Regeneration, ne?
Ja.
Also eine ausreichende, hochqualitative Schlafdauer, aber eben auch andere Arten der Regeneration sind wichtig. Dann das ganz schöne Thema soziale Beziehung, ne? Auch unser Umfeld, wo sind da unsere Ressourcen, wie verbunden sind wir? Eine ganz, ganz wichtige Säule für ein glückliches, gesundes Altern. Und das Thema, ja, muss man immer erwähnen, macht man sich irgendwie immer unbeliebt, weil Spaßverderberin oder irgendwie so obvious ist das Thema Noxen, das heißt Rauchen, Alkohol, andere Drogen, eventuell auch noch andere Umweltgifte, Stressoren, ne? Können wir auch noch sowas wie vielleicht Sonnenlicht oder sowas dann dazu nehmen. Das sind so die 6 Säulen, die, da sind wir uns eigentlich ziemlich einig, unsere Gesundheit ganz schön beeinflussen. Und die sind auch die, die, wenn wir uns so eine Longevity-Pyramide anschauen, die einfach diese untere, wirklich die unterste Ebene und wirklich die Basis auch einfach darstellen. Das heißt, diese Säulen, die alles andere erstmal tragen. Und da hat man erstmal was zu tun, ne?
Und das ist quasi, du sagst, ne, das ist die Basis dieser Pyramide. Oben sind dann logischerweise die so Kryokammer, ne? So Kältekammer.
Genau. Nahrungsergänzungsmittel.
Ach, das ist auch oben, ja?
Das ist schon Mittel. Also es gibt ja dann mehrere Ebenen, aber genau. War jetzt nicht drin in der
ja,
Basis. Ne?
Ist, nicht in der, ist nicht in Ernährung drin,
nee.
Nahrungsergänzung.
Nee,
okay,
da reden
klar.
Wir über ganz normales Eat Real Foods, also echtes Essen.
Ah, okay, also per Formula, ne, um jetzt unseren Partner mal schön und mit viel Liebe reinzubringen, ist dann quasi eine, schon auch, wenn man so ganz ehrlich sein darf, elaborated,
auf
so
jeden
ne,
Fall.
Advanced. Ne?
Auf jeden Fall.
Okay. Was ist denn aus deiner Sicht, oder ist das medizinisch verbrieft oder sowas, ist denn die einfachste Säule, um anzugehen, ne? Oder muss man alle gleichzeitig bespielen und immer so gucken, dass alles in Gleichmäßigkeit ist?
Weder noch. Also ich habe da eine persönliche Meinung zu. Ich denke, man sollte mit der Säule anfangen, die einem wirklich am leichtesten fällt und nicht die, mhm, so für einen die größte Challenge ist. Einfach, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass viele Menschen dann in so ein Schneeballsystem kommen. Sagen wir mal, es ist das Thema Schlaf, das ich am einfachsten angehen kann.
Das ist aber das Schwerste.
Für viele ist es das. Aber gehen wir davon aus, ich kriege das hin, ich schlafe besser, schlafe mehr, ich treffe andere Ernährungsentscheidungen am nächsten Tag, mhm, fühle mich eventuell auch fitter dadurch, habe mehr Energie, Sport zu machen, mache mehr Sport, schlafe wieder besser und so weiter. Ne? Nur so als Beispiel. Du sagst, es ist das Schwerste, hängt von natürlich von ganz vielen Faktoren ab, wie man lebt, wie man arbeitet, was die Familie angeht. Für viele ist tatsächlich Ernährung, Bewegung zugänglicher, weil es gibt so viele Eintrittsschleusen in das Thema und man kann da so ganz kleinteilig auch anfangen und schon Veränderungen machen. Ich habe auch das Gefühl, Stress ist so ein bisschen so der heilige Gral, weil man oft gar nicht so seine Stressoren kennt.
Das Schwerste quasi, Stress, ne?
Ist für viele Menschen sehr schwer, weil es auch oft so eine Ohnmacht dabei gibt, ne? Und man nicht immer oder denkt, glaube ich, oft, man hat nicht alles so in der Hand, wie man sein Stressmanagement macht.
Und man will vielleicht auch die Wahrheit gar nicht kennen, ne?
Genau, also da muss man schon ziemlich auch mit sich auseinandersetzen. Ich würde jetzt sagen, es gibt nicht die eine Säule, mit der solltet ihr auf jeden Fall starten. Aber wenn jetzt zum Beispiel Ernährung ein Thema ist oder Bewegung, dann guckt doch, wo habt ihr schon irgendwie eine gute Routine und macht da ein Habit-Stacking. Das heißt, wir verbinden zwei Routinen miteinander. Das kann man aber auch zwischen zwei Säulen gut machen. Ne? Morgens irgendwie zu sagen, ich stehe auf, trinke dann ein Glas Wasser mit Zitrone oder was auch immer und leg meine Sportklamotten hin und mache dann direkt meine Sportroutine. Ja. In so ganz kleinen Dosen, das ist schon wichtig.
Also das ist ehrlicherweise tatsächlich mein Weg.
Ja.
Ich kann, für mich ist die Eintrittsbarriere, die Hürde für Sport und Bewegung, die ist quasi gleich null, weil ich so sehr in mein Leben ritualisiert habe, dass es mir sogar fehlt, wenn ich es nicht mache. Ne? Das heißt, ich bringe die Kinder morgens in die Kita, meistens, und das Fitnessstudio ist original schräg gegenüber von der Kita.
Ja.
Und dann kann ich direkt rübergehen und dann mache ich da quasi meine Übungen. Ich habe auch meine Trainingspläne vorgeschrieben, weiß ganz genau, wie viele Wiederholungen, mit welchem Gewicht. Und das ist wie so ein Autopilot, der einfach für mich halt losgeht. Und ich habe das jetzt so oft gemacht, dass ich wirklich, ich bin sogar mittlerweile so gut darin, ich mache das ohne Musik, weil Musik mich sogar stört, weil dann stört das mein Autopilot, weil ich die richtige Musik anwählen muss. Ne? Sondern ich gehe einfach da wie so ein Roboter rein und mache das Bewegung. Was für mich auch einfach war, ist tatsächlich, das Wort habe ich ja durch dich erklärt, Noxen, also das Giftige. Ne?
Ja.
Wenn man einmal, und das ist wirklich, das kann ich jedem nur ganz, ganz, ganz doll ans Herz legen, gesehen hat, anhand von Daten, was Alkohol mit dem Körper macht. Ja?
Ja.
Und ich rede hier nicht von 17 Tequila-Shots oder sowas, nicht, ich rede hier von 3 Bier oder so, oder ein Aperol-Spritz und ein Sekt oder so, ja? Wirklich 2 oder 3 Getränke. Ey, Katastrophe, dein Ruhepuls, steigt, deine Herzfrequenzvariabilität geht runter, also deine generelle Fitness, Du atmest, weißt du, wie so ein Halbertrinkender, also ich habe normalerweise 13 Atemzüge pro Minute, glaube ich. Und wenn ich Alkohol getrunken habe, 17. Mhm. Ne? Also ich keuch dann ja quasi schon fast, Meine Hauttemperatur geht hoch. Und das war für mich auch extrem einfach zu sagen, so okay, man kennt ja von früher noch als junger Mensch Kater. Aber hat doch nicht mal einen Kater und ist schon schlecht. Ja, also das war auch für mich einfach. Was für mich schwer ist, ist Schlaf. Das ist irgendwie, I don't know.
Also zum Alkohol ist irgendwie auch spannend, weil man ja oft denkt oder viele Menschen denken, das hilft beim Einschlafen.
Ja, man schläft schneller ein, ne?
Genau, und dann ist es super krass und da gebe ich dir recht, da hilft wirklich einmal das datenbasiert zu sehen. Komplett, der Schlaf ist komplett hinüber, komplette Architektur zerstört sozusagen, all das, was du gerade beschrieben hast. Und das finde ich manchmal ganz cool, dass manchmal so ein Aha-Moment einfach hilft, dass man, das heißt ja nicht, dass man nie wieder trinken soll, ne? Das ist so viel zum Thema 80-20 und Balance, aber dass man sich vielleicht überlegt, wenn man sagt jetzt, ob diese 1 oder 2 Drinks gerade Sinn machen und was steht auch an am nächsten Tag.
Ja.
Und ne, jetzt sagst du das Thema Schlaf, was ist dann so schwer?
Also nur kurz, weil du Schlafarchitektur sagst, ist, glaube ich, ganz interessant. Das habe ich ja auch erst gelernt durch meine Longevity-Reise. Nicht Schlaf ist ja gleich Schlaf. Es gibt ja qualitativ hochwertigen Schlaf und eine Schlafeffizienz. Also anhand der Daten, die ich so sehen kann, gibt es das sogenannte REM-Schlafphase, Rapid Eye Movement, und die Tiefschlafphase. Und korrigiere mich, wenn ich es falsch erkläre, aber die Tiefschlafphase ist quasi die körperliche Erholung, deine physische Erholung, und die REM-Phase ist deine Self-Therapy quasi, ne?
Ja, also genau, es geht ja immer um verschiedene Ebenen der Erholung der Nacht und wir wollen ja auch irgendwie Erinnerungen konsolidieren und so weiter. Und dann,
genau, also ich stelle mir jetzt immer vor, wie dass man die Festplatte einmal so sauber strukturiert und ordnet, ne? Und ein bisschen auch so Trash rausschmeißt, ne? Also man verarbeitet den Tag, ne? Und also bei mir ist es zum Beispiel so, ich träume in so witzigen Metaphern. Also wenn, immer wenn ich sag mal, kein gutes Time-Management habe bei meiner Projektlage, dann träume ich, dass ich wieder Abitur nachmachen muss und dass ich wieder nicht gelernt habe. Ja, das ist so für mich immer quasi mein therapeutisches
Trauma.
Das ist so ein bisschen, na, aber ein paar, ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und tatsächlich, wenn man Alkohol getrunken hat, leiden halt vor allem diese zwei Dinger drunter. Also sowohl die REM-Phase, ne, Rapid Eye Movement, als auch die Tiefschlafphase. Das heißt, manche Leute schlafen trotzdem ihre 7-8 Stunden, nachdem sie irgendwie eine Partynacht hatten. Aber der qualitative Schlaf ist halt ein Bruchteil davon.
Genau,
ne?
Die Schlafqualität ist so entscheidend. Ne? Deswegen, ich würde jetzt, ich fühle mich so schwer mit sagen, was ist die wichtigste Säule, aber Schlaf ist einfach essentiell. Ne? Das ist mit das Günstigste, was wir so kriegen können. Und für viele, da gebe ich dir recht, auch mit das Schwierigste. Deswegen würde mich auch interessieren, was bei dir da so die Herausforderungen sind. Weil ich finde Schlaf einfach so, ich habe so voll, also es war auch nicht die erste Säule, die ich so gemeistert habe für mich. Aber als ich das so ein bisschen gecheckt habe, wie Schlaf für mich gut funktioniert, das ist echt Gold wert. Ne? Das ist die günstigste Psychotherapie, die du haben kannst.
Total. Also ich glaube, bei mir, warum es so schwierig ist, sind unterschiedliche Ebenen. Eine Ebene ist definitiv, dass ich einfach vollkommen falsch sozialisiert bin.
Ja.
Ja, in dem High-Pressure, High-Professional-Umfeld, in dem ich bin, ja, gilt ganz klar das Motto von Arnold Schwarzenegger, sleep faster.
Mhm.
Ja, also Top-Performer stehen morgens auf, machen Sport, haben quasi schon mit Bluetooth-Headset, ja, American Psycho-mäßig, ja, schon die ersten Calls, die ersten Deals, die ersten Transaktionen, die sie irgendwie so managen, ja, also Schlaf ist eigentlich was für Schwache gewesen, so war immer das Narrativ, ja, und ich weiß, von allen meinen, ich sag mal, engeren Bekannten und Bekanntinnen, mit denen ich studiert habe, wie krass die ersten Jahre waren, ob das jetzt Unternehmensberater und Beraterinnen waren, Investmentbanker oder Anwälte bei Kanzleien, die haben sich gebettelt, wer die späteste oder in Anführungsstrichen früheste E-Mail-Zeit noch schreibt.
Ja,
wer ist am längsten wach? So, ne? Das heißt, diese High-Performance-Kultur, in der ich aufgewachsen bin, war es eher ein Orden, wenig zu schlafen. Und das ist so, ich sag mal, so erstmal ein falsches Grunddenken, was in mir drin ist. Das habe ich aber abgelegt, weil ich grundsätzlich auch jemand bin, der, wenn die so machen, mach lieber so. Ja, also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jetzt kein Konformist im klassischen Sinne. Aber dann habe ich natürlich das Thema mit den Kindern. Ja, das heißt, Kinder wachen nachts viel auf. Wir schlafen alle noch in einem Bett. Ja, also die zwei kleinen Schweinis, meine Frau und ich, alle in einem Bett. Ein Kind tendiert zum massiven Kuscheln und die streichelt einen so halb im Schlaf und das regt einen richtig auf, aber ich liebe sie trotzdem von ganzem Herzen. Ja. Aber natürlich wirst du davon wach. Das heißt, ich habe viel Schlafunterbrechung. Das ist eine Herausforderung. Und was auch eine große, große, große Herausforderung ist, und das ist so ein bisschen die Überleitung zu dem Thema Stress. Ich schlafe zwar gut ein, weil ich auch weiß, wie es jetzt mittlerweile geht. Also erster Hack, wenn man das so sagen darf, oder Trick, oder lass uns von Cheatcodes sprechen, bin ich ja der Nerd. Ja. Also immer zur gleichen Uhrzeit schlafen zu gehen, also die Schlafregelmäßigkeit, ultra gut. Und wenn ihr Atemübungen vormacht, Game Changer. Also werden wir bestimmt nochmal viel drüber sprechen.
Genau,
Atemübungen.
Sympathikus aktivieren.
Ja. Genau, also Atemübungen vorm Schlafen, mega, mega gut. Ja, und ich lege mich noch auf eine Akupunkturmatte und dann atme ich. Mein Problem ist aber tatsächlich, wenn ich einmal wach bin, dann geht Kopfkino los.
Ja, okay.
Dann gehen die ganzen, was muss ich, was, wie gehe ich, wo, etc. und sowas halt an. Aber deswegen ist das für mich schwer.
Ja, glaube ich. Ne? Und ich meine, wie du sagst, so Umfeldfaktoren helfen da natürlich auch, das zu erschweren. Ist dann vielleicht auch gerade einfach nicht die Lebensphase, wo man da die Säule meistern kann.
Ja. Aber es gibt ja eine, weiß ich, wie du das siehst. Mal gucken, ich weiß nämlich, das ist jetzt gemein, ich weiß, dass auch die liebe Anne ein paar Devices hat.
Ja, klar.
Hat sich eine komplette Industrie um Schlafen entwickelt. Also Schlafen ist ja jetzt so wirklich auch Innovationsfeld.
Ja.
Was optimiert denn den Schlaf und welche Devices hast du denn?
Also da brauchen wir gar nicht von Devices sprechen. Erstmal solltest du dein Schlafumfeld ruhig und kühl machen. Ne? Das ist so einfach.
Mhm.
Also wenn man evolutionär guckt, wir haben irgendwie geschlafen, wenn wir uns auch sicher und bewacht fühlten. Das heißt, wenn wir die ersten Props hinzunehmen wollen, dann würde ich sagen, sind das gute Oropax und eine Schlafmaske.
Schläfst du echt immer mit Schlafmaske?
Immer, 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 immer. Das ist wie Konditionierung für meinen Körper. Es ist stockfinster, weil ich total auf Licht reagiere. Es ist ruhig und ich schlafe so gut damit ein.
Das ist echt krass. Das ist so wichtig zu tun. Ich bin ja viel in so Luxushotels unterwegs. Und manchmal denke ich mir so, hey, dieses Hotel kostet 400, 500 Euro die Nacht, ja, aber man kann es nicht komplett abdunkeln.
Ja, genau.
Das finde ich so krass, das ist so, liegt genau, so auf der Straße.
Ich meine, jetzt gibt es viele Hotels, die auch ein bisschen auf Schlaf optimieren, mit verschiedenen Firmen zusammenarbeiten, bestimmten Kissen und Decken und so weiter. Aber nochmal, man braucht jetzt, nur ich habe viel meinen Schlaf getrackt, auf jeden Fall. Ich habe ja auch viele Learnings davon gehabt und dann brauchte ich die Devices oft gar nicht mehr. Das ist so das Coole gewesen. Ich gebe dir voll recht, kein Social Jetlag. Das heißt, dieses immer zur ähnlichen Zeit ins Bett gehen und aufstehen ist total entscheidend. Ne? Social Jetlag nennen wir es halt, wenn wir dann Freitag dann doch nochmal zwei, drei Stunden länger waren, weil wir mit Leuten unterwegs waren, eben sozial waren.
Wie heißt das?
Social Jetlag.
Social Jetlag, okay.
Genau. Ja. Ne, auch da, manchmal lohnt es sich. Und trotzdem ist es natürlich was, wo Konsistenz total hilft. Nochmal, ne, den Raum kühl zu machen, dunkel, ruhig. Das ist einfach so die Vorstellung, okay, ne, das ist so evolutionär das, was wir brauchten, um den Schlaf zu finden. Manchen Leuten helfen auch Gerüche, ne? Wenn die vor allem wenn die reisen, dass die dann irgendwas dabei haben, das so wie ihr eigenes Kissen riecht oder so. Also man kann schon so ganz.
Ah, schlau.
Ja, man kann da ganz, das sind ja wirklich sehr günstige Tipps. Also es sind ja noch nicht mal Hacks, sondern einfach Möglichkeiten, sich in so einen Schlafzustand zu bringen. Und ganz wichtig, dass man auch sich Zeit gibt, ne? Wind-down-Routine. Jeder hat so eine Morning-Routine und jetzt brauchen wir aber auch eine, um abends wieder in die Ruhe zu finden. Ne? Du hast ja schon ein paar Möglichkeiten beschrieben, aber allein schon nicht mehr im Screen zu sein, auch keine aufregenden Fernsehsendungen sowieso nicht, aber auch keine Nachrichtenticker mehr zu gucken, kurz vorm Schlafen. Ne?
Das waren voll viele Leute, die gucken halt noch Netflix bis kurz vorm Schlafen gehen.
Genau, das ist natürlich, ne, weiß man ja nie, was passiert, ob einem kurz doch was Aufregendes ist und man dann doch wieder ein bisschen aktiviert wird. Oder in den Nachrichten weiß man im Moment auch nie, was passiert. Und da bin ich ein großer Fan auch von Managen der eigenen Notification und Inputs. Ne? Und genauso übrigens beginnt ja jede gute Nacht am Morgen danach. Das heißt, auch wenn ich als allererstes die Welt durch mein Handy in meinen Kopf und mein Schlafzimmer lasse, ist das auch ein Stressor, den wir eigentlich vermeiden können.
Ja. Das ist echt spannend. Also, um das nochmal hervorzuheben, auch wenn, ne, ich will ja gar nicht repetitiv sein, aber das Thema Schlafregelmäßigkeit, das sieht man auch an den Daten. Also, wenn ich immer regelmäßig zur gleichen Zeit einschlafe, ja, und aufwache, dann reduziert das zumindest nach meinem Armband, ja, mein biologisches Alter um 2 Jahre.
Mhm.
Ja, also Schlafregelmäßigkeit hat wirklich so einen dicken Effekt. Da meine Rolle hier in diesem Podcast ja auch so ein bisschen so der Tech-Guy ist, was ich mir jetzt vielleicht auch kaufen werde, ist, dass es jetzt so Special-Matratzen gibt.
Habe ich schon getestet.
Ja?
Mhm.
Du hast es vor mir getestet?
Tja, ich sag ja.
Oh, okay.
So,
also,
die so wärmer und kälter machen.
Ja, genau, genau. Du kannst unterschiedliche Regionen der Matratze ansteuern und warm und kalt machen. Das finde ich schon extrem interessant, weil tatsächlich ist es so, mein Trick ist, wenn ich nicht einschlafen kann, ist, mich von Kleidung frei zu machen und die Decke wegzutreten und mich so ein bisschen einzufrieren.
Mhm.
Vielleicht kennt man das noch, wenn man so Kind war und dann gemütlich dann warm zu machen. So, ne?
Ja, es ist ja auch so, dass der Körper, um in so einen schlafbereiten Zustand zu kommen, deswegen soll der Raum ja so 18 Grad nur haben.
Ja, ja.
Unser Körper muss die Körpertemperatur ein bisschen runterkühlen.
Und deswegen soll man auch warm duschen abends vom Schlafen, damit man diesen Temperaturunterschied auch gut kühlt. Also Leute, regelmäßige Schlafenszeit, warm duschen vorher, bisschen frieren, ja.
Ja, also wenn man, ne, was du sagtest, nachts wach wird, nicht ewig im Bett sich rumwälzen, sondern mal aufstehen. Weil sonst denkt der Körper, wach sein und im Bett liegen gehört irgendwie zusammen. Das heißt, lieber was anderes machen, nachts irgendein etwas, was lesen, was bügeln, whatever. Und dann kommt man irgendwann wieder in so eine kommt wieder so ein bisschen diese Schläfrige.
Ja.
Manchmal aber eben auch erst nach so, ne, wenn wieder so ein neuer Schlafzyklus von so 1,5 Stunden kommt und dann wieder hinlegen, anstatt sich zu wälzen.
Super spannender Punkt. Dem Körper signalisieren, ne, wann ist morgens, wann ist abends und wann ist Wind-Down-Time. Ja. Was ich zum Beispiel jetzt auch manchmal mache, ist, dass ich vier, fünfmal die Woche, dass ich mir so eine Rotlichtmaske drauf mache, vor allem abends, 20 Minuten, weil das meinem Körper auch signalisiert, ne? Torn ist Baby Sleeping Time now. Und das sind eben alles, ne, Signale, oder man eigentlich kommuniziert man mit seinem Körper, um ihm dem zu sagen, das ist was. Ja, Schlaf auf jeden Fall für mich ein extrem spannendes Feld.
Voll.
Das ist mit Abstand auf jeden Fall, zumindest laut meinem Armband, da, wo ich am allerschlechtesten performe. Ich schlafe faktisch zu wenig.
Ja.
Man soll ja 8 Stunden schlafen, ne?
7 bis 8, das ist unterschiedlich, ne? Das kann man auch ein bisschen für sich rausfinden. Mal, das braucht man natürlich ein bisschen Zeit für, dass man einfach mal Nächte schläft, versucht ohne Wecker aufzuwachen und zu gucken, wie fühle ich mich dann eigentlich, ne? Mhm. Und nicht nur, wie sagt meine Uhr, wie fühle ich mich, sondern fühle ich mich ausgeschlafen ist, ne? Weil wir haben unterschiedliche Schlafbedürfnisse, wir haben unterschiedliche Chronotypen, das ist einfach so. Mhm. Und das ist natürlich manchmal, wie du sagst, ne, wenn du so ein Familienkonstrukt hast, herausfordernd.
Ja.
Weil da unterschiedliche Menschen zusammenkommen, ne? Das ist auf jeden Fall so.
Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was generell, glaube ich, in der Bevölkerung, ne, also wie gesagt, da steht eine krasse Industrie gerade um, ganz Schlafbusiness. Gibt es auch Luxus, ja, Schlafmasken.
Klar.
Das ist quasi so das neue Statussymbol, ja, ja. Ne, welche Schlafmaske du hast. Ich tue mich da ehrlichweise noch schwer, ich sehe mich mit meiner Frau noch nicht mit Schlafmasken da liegen. Aber ich glaube, für viele die Frage, wie dunkel kriege ich den Raum,
ja.
Ne, wie geräuschlos kriege ich hin, ist spannend. Über Bewegung hatten wir ja kurz schon mal gesprochen, was ich zum Beispiel nicht wusste.
Ja.
Ich dachte immer, langes Leben hängt davon ab, ob du einen Marathon laufen kannst. So, ne, ich dachte immer, Marathon wäre so die Inkarnation von langem Leben. Jetzt habe ich aber gehört, gelernt, gesehen, dass Kraft und Muckis,
Muckis,
ja, kannst du erklären, warum braucht man Muckis, um lange zu leben?
Naja, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber geredet, dass wir auch unsere Hochbeete bepflanzen und Enkel hochheben wollen, auch im höheren Alter. Ne, Muskulatur ist auch bei den Frauen gerade das Thema. Ne? Krafttraining.
Voll.
Da geht es eben auch unter anderem.
War aber lange verpönt, oder?
Ja.
Also eher so Aerobic.
Genau, ich meine, da ne, ist ja die Frage, geht es jetzt um welche Art von Muskelaufbau geht's? Aber generell war das sicherlich nicht so was man mit Frauen Gesundheit oder Frauenaktivität verbunden hat. Auf jeden Fall nicht. Es geht ja unter anderem auch um sowas, dass wir eben Stürzen vorbeugen können, wenn wir irgendwie Muskulatur haben und stark sind im Alter. Natürlich zählt unsere Muskulatur, haben wir Muskeln, zählt das auf unseren Stoffwechsel ein. Unsere Insulinsensitivität wird verbessert. Das heißt, das ist ein weiterer Punkt. Ne? Dann können wir Osteoporose vorbeugen. Das ist natürlich auch was. Ne?
Was ist Osteoporose?
Du fragst heute so viele Sachen immer. Osteoporose, sag's nochmal.
Was?
Osteoporose.
Osteo.
Das betrifft viele Frauen oder ältere Menschen, dass die Knochen so brüchig werden im Alter, ne?
Und das sag das doch.
Ja, ja. Und das ist auch was wo wir mit Muskeln drauf einzahlen. Dann dieser Knochenschwund im Alter, ne? Das nennt sich Sarkopenie. Das heißt, dass man generell im Alter schwinden die Knochen vor sich her, die Muskeln, Entschuldigung. Und das ist eben auch was ein total großer Risikofaktor für Frühsterblichkeit ist. Also ganz viele verschiedene Benefits und nie zu vergessen, der Einfluss auf mentale Gesundheit. Ne? Sport, Training, kraftvoll sich fühlen, da Fortschritte zu merken, das ist Selbstwirksamkeit. Das gibt uns auch total viel zurück.
Stimmt, klar. Nur du siehst natürlich, ne, wenn du jetzt mehr Gewicht machst als letzte Woche, ne, dann merkst du, okay, also Entwicklung, Progress, glaube ich auch für viele Leute, ich sag mal in meinem Milieu, wichtig, dass man immer wieder kleine Erfolgserlebnisse feiert, weil Stagnation finden wir alle zum Kotzen.
Total.
Und das mit dem Stoffwechsel, das war mir auch nicht klar. Das habe ich auch zu spät gelernt.
Ja.
Man verbrennt ja auch mehr Kalorien, wenn man Muckis hat.
Muskeln, genau. Ja,
ne? Und dann hat man natürlich auch eine bessere Ratio bezüglich Körperfett und genereller Muskulatur. Also wir haben jetzt über Alkohol, also nicht Alkohol trinken, Leute, nur bewusst. Ne? Also Anne sagt 2080.
Ich trinke nie, deswegen kann ich das sagen. Aber ich will den Leuten immer nicht alles verbieten.
Ja, also man hat mich auch schon mal mit einer IQOS gesehen, ja, aber ganz, ganz selten, ne? Aber Alkohol ist schon etwas, was so ein bisschen stark jetzt aus meinem Leben raus, weil ich ja gerade auf einer, auch so einer sozialen Veranstaltung, wo das halt total wichtig gewesen ist und ich habe einfach durchgezogen, das nicht gemacht. Und genau, darüber haben wir jetzt auch gesprochen, Schlaf, Bewegung, beim Thema Ernährung. Das finde ich jetzt gefühlt, ist das ja das Einfachste.
Boah, das wird nicht jeder so unterschreiben.
Es ist, wollte ich gerade sagen, für mich ist es irgendwie faktisch schwieriger, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt mittlerweile so ein paar Tricks raus, ein Cheatcode, wie es halt gut funktionieren kann. Aber was würdest du sagen, sind so die grundlegenden Leitlinien von gesunder Ernährung?
Also,
viel Zucker, oder?
Genau, viel Zucker. Nee, aber da brauchen wir eine ganze Folge mal für. Ich meine, ne, da könnten wir jetzt ewig drüber sprechen. Es gibt sicherlich ein paar Dinge, die, egal, und das ist ja immer das Thema Ernährung, egal welche Ernährungsform, welches Dogma du lebst, es gibt ein paar Dinge, da können wir uns eigentlich immer wieder drauf einigen. Jeder, der mir folgt und mich auf Social Media schon ein paar Mal gesehen hat, ich bin großer Freund von Eat the Rainbow. Das heißt, von bunt zu essen, vielfältig zu essen, reich an Ballaststoffen, an sogenannten Pflanzenpunkten, am besten 30 verschiedene Pflanzen pro Woche. Das ist, glaube ich, was, die Empfehlung kann eigentlich ziemlich allgemeingültig für jeden so übernommen werden.
So bunt wie möglich essen.
Bunt, 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 weil die Farben sind die Sprachen der Pflanzen und unser Körper liebt es einfach, verschiedene Informationen zu kriegen. Verschiedene Informationen in den Körper rein, das liebt unser Mikrobiom, das heißt unsere Darmbakterien, die mögen auch wiederum Vielfalt und das ist wiederum für ganz, ganz viele Prozesse, unter anderem auch unsere mentale Gesundheit, ganz förderlich. Also ballaststoffreich zu essen, das ist vielleicht auch was, was ich sogar jetzt nenne, bevor wir über Proteine sprechen, weil alle Leute reden jetzt über Proteine, aber
ich rede über Proteine.
Genau, natürlich, du bist ja auch Pumper. Aber wenigsten Menschen essen genug Ballaststoffe, ne? Und das ist natürlich was.
Ballaststoffe ist Gemüse, ne?
Ist zum Beispiel Gemüse, ist in Hülsenfrüchten, in Samen, verschiedensten Saaten und so weiter. Also diese Menge an Ballaststoffen, die wir einfach auch brauchen, ist oft nicht genug. Das heißt, mit dieser bunten Ernährung haben wir verschiedene Pflanzenpunkte, die wir aufnehmen, sekundäre Pflanzenstoffe, die eben gut sind für unseren Körper. Das ist, finde ich, so, wenn ich so versuche jetzt mal so 3, 4 ganz einfache Regeln runterzubrechen, wäre das so der erste, dass man sich so fragt, where is my rainbow, ne? Wo ist mein Regenbogen? Das klappt vielleicht nicht bei jeder Mahlzeit, aber dass man das schon so ganz gut gestaltet, das hilft ja auch. Und da ist noch so eine Brücke zum Thema blutzuckerfreundliche Ernährung, ne? Das ist ja auch was, wo ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt habe. Da sind Ballaststoffe auch unser großer Freund, wenn wir einen Salat vor der Pasta essen, eine ballaststoffreiche Vorspeise essen, dann hält das unseren Blutzuckeranstieg auch geringer.
Das finde ich wichtig, weil man kriegt ja oft immer, wenn man irgendwo essen geht oder so, kriegt man immer so einen kleinen Salat vorher.
Ja. Super.
Und ich denke mir immer so, warum kommt der vorher? Der kann doch zu meinem Essen hinkommen. Yeah. Ich habe mir den Salat immer so vorgestellt, dass man den so zwischendurch snackt, weil der halt da ist. Yeah. Ja, aber man isst dann lieber so einen Schnitzel. Aber jetzt esse ich den bewusst vorher und trinke viel Wasser vorher, damit ich quasi dann mein Craving für das, was danach kommt, halt auch regulieren kann.
Aber ich weiß gar nicht, welche Restaurant du gehst. Ich kriege immer Brot vorher.
Ja, Brot ist eigentlich das Gefährlichste, genau. Ne? Vorne so, ne? Kohlenhydrate, ich meine, das haben ja auch schon viele gelernt.
Genau, so von der Reihenfolge, genau. Aber
ne, deswegen, Salat,
ja, Blutzucker können wir auch wahrscheinlich, ne, vielleicht auch, wenn du mal gemessen hast, weil ich finde es jetzt ganz spannend, dass du da noch blutzuckermessungsnaiv bist, quasi, was das Tracking angeht. Da können wir dir mal ein paar richtig schöne Experimente überstülpen. Kannst du mal richtig ausprobieren, wie ist es, wenn ich den Salat vor der Pasta esse oder die Pasta so etc. Das ist dann auch mal cool, das zu sehen, ne? Ja.
Also, du hattest es ja schon angedeutet, Proteine, ne?
Ja.
Also das mit den Ballaststoffen, das, ich sag mal so, das kriege ich so okay hin. Ne? Ja. Würde ich mir einen Score von, dann bin ich so solide 3+. Ja. Aber ich verstehe das Prinzip dahinter, schmeckt mir noch nicht so gut. Was mir nicht klar war, war, wie viel Proteine ein Mensch braucht. Ich habe jetzt tatsächlich so durch auch meinen Besuch bei der Years-Klinik und der Zusammenarbeit auch mit Performula, die dann auch geguckt haben, hey Torn, was braucht eigentlich dein Körper? Ja, ne? Ja. Gemessen an deinen Zielen habe ich gemerkt, dass ich viel zu wenig Proteine esse. Also im Sinne von, die Hälfte von dem esse ich normalerweise, was ich eigentlich brauche.
Ah, ja, okay.
Und das war für mich so der absolute Game-Changer. Und seitdem baue ich auch, ich sag mal ästhetisch, muskulär und auch qua Kilogramms extrem herzu, weil ich das erste Mal das tracke.
Ja.
Aber gar nicht, sondern ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich habe wirklich viele Apps mir angeschaut, wie ich das tracke und alles war nervig.
Ja, ja, ja.
Was ich mittlerweile mache, ist, ich nutze einfach die ChatGPT-Voice-Funktion und beschreibe ChatGPT gerade, was ich esse und was ich quasi heute gegessen habe. Ne? Mal in Fäustchen, ne? Mal in Gramm, wenn ich es zugegeben weiß, ja, oder in Esslöffel oder sowas, um so eine Leitschnur zu bekommen. Und es hat wirklich jetzt auch so 4 Wochen gedauert, bis ich so richtig gerafft habe, wie viel Protein man essen muss. Also Proteine sind ja Hülsenfrüchte, ja, aber auch sowas wie Hühnchen und
Fisch,
Tofu, ganz viel Tofu, Tempeh zum Beispiel, super.
Hüttenkäse.
Ja, genau. Und das ist für mich der Gamechanger gewesen. Also wenn das ein Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen sein kann, man kriegt ja nicht immer Huhn, einen geilen Fisch oder sowas. Aber man kann...
Sollte man ja auch nicht jeden Tag essen, genau.
Aber man wäre überrascht, wo man überall Hüttenkäse reinschmuggeln kann.
Der hat ein richtiges Comeback.
Ja, Alter, also du kannst in jede Soße Hüttenkäse reinmachen, boom, Protein, bam.
Ja.
Und was anderes, was ich empfehlen kann als Nachtisch, Skier.
Ja.
mit so ein bisschen Geschmackspulver oder sowas, ja, oder irgendwie so mega geil.
Ja.
Und das sind so die zwei Sachen, wo ich gerade meine Ernährung drumherum baue. Ja. Eat the Rainbow und Proteine.
Genau, where's my protein, ne? Bei jeder Mahlzeit kann man einfach sich mal fragen, wie klappt das, ne? Hüttenkäse Skyr kann man gut zum Frühstück machen, falls man frühstückt, das ist auch super. Kann da Ballaststoffe einbauen in Form von Saaten, Samen, von mir ist Overnight Oats damit toppen, dann mit irgendwie was proteinreichen, Nussmusse, ne? Das sind ja auch noch...
Stimmt, so Mandelmus und so,
genau,
ne?
Auch ne? Mega natürlich in. Auch reich an Fetten, aber auch eben eine gute Proteinquelle. Auf wie viel Protein rechnest du? Also wie viel möchtest du denn pro Tag im Moment auf zu dir nehmen?
Ich soll pro Körpergewicht 1,8 bis 2,2 Gramm Protein.
Pro Kilogramm Körpergewicht?
Ja, genau.
Ganz schön hoch.
Ja, ich muss so 130, 140 muss ich
pro Tag.
Ja, das
ist krass.
Ja. Also ohne Supplementierung geht das nicht.
Mhm.
Also ich bin da bei Shakes, ne, manchmal,
ja.
Mittags. Ja. Werden wir bestimmt irgendwann auch mal drüber sprechen. So, ich mache ja auch Intervallfasten.
Ja, ja.
Auch super gut, da habe ich, glaube ich, durch Intervallfasten habe ich, glaube ich, 7 Kilo verloren oder so. Ne? Und durch meine Proteinzufuhr, die gleichzeitig aber auch meine Kalorienzufuhr einschränkt, weil wenn man viel Protein isst, kannst du nicht so viel Schrott mehr so in deinen Körper rein.
Sättigt
unfassbar. Ja. Habe ich auch mein Körperfett reduziert. Mhm. Also ich komme von einem, als du mich das erste Mal gesehen hast, ne? Was dachtest du, hatte ich da ein Körperfetti?
Du, es war dunkel, regnerig und du hattest schwarz an. Keine Ahnung.
Nein, in der Kryokammer.
Ach so. Oh, weiß ich nicht. 25?
Oh, Anne. Okay, es war 23, ja?
Ah, war doch nicht schlecht von mir.
Mann. Ich bin jetzt bei Anne, ey.
Ja, du, dann sag's nicht öffentlich.
Okay, 19. Ah, jetzt bin ich bei 19, ne?
Ja,
also
super.
Durch diese Kombination.
Ja.
Und das ist echt ganz cool. Also, das durchzuziehen, das zu halten, würde ich auch sagen, ist für mich ein Gamechanger gewesen.
Ja, Proteine ist echt ganz spannend, ne? Ich bin erstmal ein großer Fan auch zu sagen, so was sind echte Lebensmittel, die Proteine enthalten. Wenn du natürlich auf so eine hohe Zielmenge gerade rechnest, dann ist das, gebe ich dir recht, ganz schön schwer, das nur über die Ernährung und ohne Supplementierung zu machen.
Ja.
Finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Ich empfehle auch gerne morgens in sein, schon per se etwas Protein angereichert, als Frühstück ruhig nochmal ein Proteinpulver einzurühren. Warum nicht, ne?
Ja.
Macht nochmal satter. Das ist nämlich auch nochmal ein guter Tipp. Ein gutes Frühstück, ausreichend an Proteinen und Fetten und auch von mir aus Kohlenhydraten, also auch Obst ist erlaubt, ne? Das ist ja auch immer noch sowas, was so ein bisschen verteufelt war eine lange Zeit.
Vor allem abends war es verteufelt, ne?
Ja, so generell, so ein bisschen Angst vor Obst, ne? Nur noch Gemüse.
Was irgendwie crazy ist, weil es ist ja so, gibt es ja so lange in der Natur schon.
Ich meine, ne, ist immer so die Frage, wir sagen schon weiterhin mehr Gemüse als Obst, wenn wir so über den Regenbogen sprechen. Und dann halt auch, ne, das war ja dieses große Thema mit den ganzen Smoothies und hochverarbeitet, wo du halt dann eine große Menge auch einfach konsumierst. Genau, aber beim Frühstück sollte es eben so sein, dass sich das 4 Stunden satt hält.
Okay.
Ne, ich meine, Intervallfasten, dann ist es die erste Mahlzeit des Tages, dann soll die dich halt 4 Stunden satt halten. Ne, ich frühstücke und ich habe das auch so lange experimentiert, wie schaffe ich das vor der Klinik zu frühstücken bis zum Mittagessen dann auch. Ne? Und das ist, dass du wirklich ausreichend Proteine integrierst, ist wirklich der Gamechanger, dass du nicht so um 10 Uhr morgens wieder so ein Energietief hast zum Beispiel. Ja. Ne? Und es gibt auch so eine sogenannte Protein Leverage Hypothesis, dass der Körper wartet auf eine bestimmte Menge Protein pro Mahlzeit, damit so ein Sättigungsgefühl auch kommt.
Ah, okay, ja.
Das passt so ein bisschen auch zu deiner Erfahrung, dass man dann zwischen auch nicht mehr so heiß Hunger dann zwischendurch hat oder
total.
So.
Total, also es ist für mich total, also ich habe keine Ahnung, was drin gewesen ist, aber ich stelle mir jetzt mittlerweile in der Retro-Perspektive sowas wie Slim Fast als Proteinshake vor, den man irgendwie getrunken hat, um halt fit zu sein.
Ja. Nur weil du jetzt so eine hohe Zahl gesagt hast für die ZuhörerInnen, das ist jetzt sicherlich auch, weil du ein ambitioniertes Ziel hast und schon sehr im Muskelaufbau bist, ein sehr aktiver Mensch bist, ne? Sonst, man rechnet immer pro Gramm, Kilogramm Körpergewicht. Die normalen Empfehlungen sind erstmal so 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht.
Mhm.
Ja, das kann man so ein bisschen. Und man kann ruhig auch auf 1,5, ne? Das sagen auch neuere Studien gehen. Das heißt aber, wir landen dann je nach Gewicht jetzt nicht bei so einer, ne, du hast jetzt fast eine doppelte Menge angegeben. Um es noch ein bisschen einfacher zu machen, ne? Jede kann sich ja für sich mal ausrechnen, wie ist das mit meinem aktuellen Körpergewicht? Wie viel Gramm wären das dann pro Tag? Für die meisten kommt es hin, wenn sie sagen, pro Mahlzeit versuche ich mal so 30 Gramm Proteine zu integrieren. Und da hilft ChatGPT und Co., indem sie dir schöne, wie heißt es, Cheat Sheets bauen und du da einfach gucken kannst, ah ja, der Hüttenkäse hat so viel, das hat so viel, wo kann ich da nochmal die 30 Gramm hinzufügen?
Ja, ich kann jedem nur empfehlen, ja, mit ChatGPT oder Gemini oder so zu arbeiten, weil es dir eine gute Richtlinie gibt. Aber du hast recht, also um mir mal so einen Kontext zu geben, ich mache 4 Stunden die Woche Krafttraining und 4 Stunden die Woche Zone 2 leichtes Cardio und 15 Minuten sogenanntes High-Intensity-Intervall-Training. Die 15 Minuten mache ich nicht immer, schaffe ich nicht immer. Aber das ist so, um eine Idee zu geben. Also ich bin entspannte 5 bis 6 Tage die Woche eigentlich sportlich aktiv. Und an den Tagen, und das führt uns dann vielleicht zu dem nächsten Thema, wo ich nicht körperlich trainiere, mache ich quasi einen aktiven Recovery Day. Der auch ein bisschen nach Wellness aussieht, ehrlicherweise. Ne? Also ich versuche mindestens einmal die Woche in die Sauna zu gehen, mit auch so Aufgüssen, ja, und auch so 1-2 Stunden halt dann auch zu verbringen. Weil das für mich, ich weiß nicht, wie das dir geht, die einfachste Methode ist, meinem Körper zu sagen, jetzt darfst du stressfrei sein. Mhm. Weil es war für mich eine lange Journey, überhaupt diese Knöpfe zu finden, ne, zu de-stressen. Nee, anders formuliert, ich muss überhaupt verstehen, was Stress ist.
Ja.
So, willst du einmal kurz, weil das für mich, du hast ja gesagt, ist so der heilige Gral in der Longevity, Stress, ja. Ich habe ja schon Cortisol mit Cholesterin verwechselt, ja. Aber was ist Stress und wie kann man damit umgehen?
Wir können gerne mal ausführlich über Stress, Stressmanagement und reden, weil das ist irgendwie ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, für viele geht es auch darum, erstmal zu erkennen, wo sind überhaupt meine Stressoren? Bin ich überhaupt gestresst? Und wie kann ich das, was sind vielleicht Anzeichen im Körper, ne? Also, wenn ich im Burnout gelandet bin und so weiter, da sind vorher einige Dinge vorausgegangen, ne? Aber wieso nehmen wir das nicht so gut wahr?
Ja.
Das sind halt verschiedene Aspekte, die mir so ad hoc dazu einfallen. Aber ich finde es auch ein unglaublich wichtiges Thema, weil auch das alles, was wir machen an Routinen und an Regeln und Hacks, kann auch ein Stress sein. Ne? Ja. Das kann der weitere Stressor sein.
Ja. Aber vielleicht dann machen wir einfach eine ganze Folge zum Thema Stress und Mental Health. Weil
ja, gerne,
ich glaube,
gerne.
Für mich, um das jetzt an der Stelle zu sagen, ich glaube, und Leute, je nachdem, wer diese Folge hört, es wird auch Veränderungen in meinem Leben geben. Ja. Aber auch tatsächlich, weil ich das allererste Mal mal tief in mich reingehört habe, mit Messungen und mit Daten gestützt auch, was mich eigentlich im Leben stresst und wie oft ich meiner eigenen Gesundheit eigentlich im Weg damit stand. Ja? Insofern haben wir doch schon eine schöne nächste Folge
super gerne.
Skizziert. Zum Abschluss haben wir natürlich auch immer einmal 2 Advices, die wir rausgeben. So kleine Tipps oder Nerd to go.
Der Nerd to go.
Wir sind noch in der Kategoriefindung. Hast du irgendeinen Advice für die Zuhörer und Zuhörerinnen heute?
Ich meine, wir sind ja jetzt so ein bisschen da gesprungen und geritten durch unsere verschiedenen Säulen und haben ein paar Hacks dann doch schon, weil wir es uns nicht verkneifen konnten, eingebaut. Auch nochmal zu der Frage, mit welcher Säule zu starten. Ich bin ein großer Fan davon, es sich leicht zu machen. Dann fang doch schon mit was an, was irgendwie ganz gut läuft. Und finde irgendwas, was dir Spaß macht. Wenn es Bewegung ist, warum nicht was, worin du richtig Bock drauf hast? Tennis spielen ist super, mit jemandem zusammen. Ne? Mhm. Vielleicht hast du es früher gern gemacht, dann mach das doch jetzt nochmal. Oder wenn es irgendwie darum geht, einen Teamsport zu machen, auch super. Wenn es um so Ernährungsthemen geht, warum nicht in der Partnerschaft oder Family oder mit FreundInnen zusammen zu überlegen, wie können wir jetzt irgendwie The Rainbow machen, wie können wir super unser proteinhaltiges Frühstück machen und vorbereiten für alle. Also das, ich bin ein großer Fan, es sich irgendwie leicht zu machen und da erwähne ich gerne nochmal den Buddy, den Longevity Buddy, den man sich gerne hinzunehmen darf, ne? Weil gerade wenn man auf so eine Journey neu startet, ist das sehr motivierend, wenn man da nicht alleine ist. Man muss nicht dieselben Ziele haben, aber dass man irgendwie so viel gemeinsam unternehmen kann.
Ja, cool. Also ich habe auch so einen Longevity Buddy, meine Frau. Wir machen das zusammen. Wir haben halt tatsächlich, und das wäre mein Advice, ja, nicht nur uns gegenseitig, sondern wie kann es anders sein? Wir haben auch Wearables. Ja, meine Frau hat den Ring, ich habe das Armband. Ich kann jedem wirklich nur von Herzen empfehlen, aus meiner persönlichen Toren-Perspektive, ja, sich ein Gerät anzuschaffen, zumindest für eine gewisse Zeit, damit man so die Grundstrukturen der Kausaleffekte versteht. Danach kann man, wenn man ungefähr weiß, so, ne, was wie einem funktioniert, dann auch, wie Anne das sagt, ne, auf sich selber hören, aus dem eigenen Bauch. Aber man muss, glaube ich, erstmal so auch mit Stützrädern fahren, um dahin zu kommen. Deswegen mein Advice, holt euch ein Wearable, schaut euch die Daten an, dann werdet ihr merken, was gut für euch ist und was nicht.
In dem Sinne, stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.